Hallo und herzlich willkommen bei Jumpin' Talks, dem Podcast für Pferd, Mensch und Marke.
Willkommen bei Jumpin' Talks. Ich bin Jenny. Vielleicht erkennt ihr meine Stimme schon aus der letzten Folge, in der ich aus Fotografensicht mit Janina gesprochen habe. Aber außerhalb von meinem Fotografendasein bin ich auch Marketingmanagerin bei Jumpin' Media und habe Online-Kommunikation studiert und mich mit den Themen rund um PR und Marketing auseinandergesetzt. Genau in die Richtung wird es auch heute gehen, denn das ist ein Thema, was viel mehr Aufklärung benötigt und wo einfach noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, was die Transparenz angeht. Ja, wer kennt's nicht? Man scrollt durch Social Media und sieht Videos mit vielleicht unschönen Szenen auf einem Turnier und in der Kommentarspalte tummeln sich Kommentare wie: Mensch, das tut doch nichts für die Pferdewelt, damit geht doch das Image kaputt. Oder man stößt auf Artikel mit ganz spezifischen Gesundheitsthemen, in dem aber am Ende konkrete Medizinprodukte empfohlen werden. Ihr merkt schon, die Grenzen verschwimmen, aber was kann man überhaupt noch glauben und was ist Journalismus und was ist längst bezahlte PR? Ihr merkt, ein sehr komplexes Thema und deswegen habe ich mir heute Unterstützung geholt und zwar von Lisette Robinet.
Hallo, das wird ja richtig deep jetzt hier heute.
Ey, das wird richtig deep, aber stell dich doch erstmal vor. Fangen wir doch mal ganz entspannt an.
Ah, Vorstellungsrunde. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, mich ganz schnell vorzustellen, weil ich habe immer so das Gefühl, es gibt mehrere Ichs. Aber heute ist, glaube ich, mein Journalisten-Ich ein bisschen gefragt, mein Reitsport-Journalisten-Ich. Ich bin Lisette Robinet, 24 Jahre alt und ich habe Online-Journalismus studiert und bin in einer Reiterfamilie groß geworden, komme aus dem Vielseitigkeitssport, wohne hier auf unserem Hof oder in der Nähe mittlerweile. In Darmstadt bin ich groß geworden. Genau, was ist noch so relevant? Was muss man noch über mich wissen für den heutigen Talk?
Ja, eigentlich hast du es schon gesagt. Heute ist die Journalistin in dir gefragt.
Genau, also ich habe es nicht nur studiert, sondern ich arbeite auch im Reitsportjournalismus. Also ich habe selber einen Podcast, wo ich Spitzensportler interviewe und die so ein bisschen porträtiere. Ich arbeite bei dem Kanal Die mit den Pferden. Das ist ein Social-Media-Kanal von der Sportschau, wo sich alles um Pferdethemen eben dreht. Der auch, wie der eine oder andere wahrscheinlich sagen würde, gerne polarisierende Themen irgendwie anspricht und auch mal unangenehme Themen. Und die Kommentare sind darunter auch mal ganz, ganz durchmischt. Also ich habe da schon sehr viel Praxiserfahrung sammeln dürfen, wenn es um Bilder, Videos, Themen geht, die die Reiterwelt irgendwie spaltet, ganz oft.
Erzähl doch mal, wie bist du denn zum Journalismus gekommen?
Boah, wirklich? Also, wie gesagt, es gibt mehrere Ichs in mir und eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich Journalistin werde, weil ich hatte tatsächlich, war eigentlich immer ein Mathe-Freak und Biologie, Physik, Chemie habe ich alles geliebt.
Naturwissenschaften?
Ja, ja, ich bin da ein volles Brain eigentlich und liebe Mathe und in Deutsch hatte ich immer eine 6, also ich hatte in Diktaten hatte ich immer eine 6, ich habe auch LRS und ich hatte in allen, also Mathe-Abi, genau, hatte ich 13 Punkte und Deutsch-Abi habe ich 4 Punkte. Also wenn ich meiner Deutschlehrerin erzählt würde, dass ich Journalistin geworden wäre, Wow. Die würde mir einen Vogel zeigen, ja. Aber ich habe schon immer geliebt, Präsentationen zu halten, also irgendwie mich für ein Thema zu begeistern und dann mich vor die Klasse zu stellen und zu sagen, hier Leute, das ist mein Thema und in einer halben Stunde brennt ihr auch für dieses Thema. Also das habe ich immer geliebt, so irgendwas zu nehmen und irgendwie interessant zu gestalten und das ist halt auch mein Hauptjob heute. So, ich nehme halt irgendein Thema, im besten Fall halt, mit dem ich mich schon auskenne. So im Reitsport fällt es mir halt leicht, weil du natürlich irgendwie ist in meinem Daily Business schon seit klein auf, weil in meiner Familie geht's halt nur um Pferdethemen von morgens bis abends. Ja, und dann wollte ich was studieren, nach dem Abi, so wie man es macht, ne, und habe gesucht und habe aber nichts gefunden und dann bin ich auf ein Video gestoßen bei YouTube von einem Mädchen, was von ihrem Studiengang erzählt hatte damals, also Online-Journalismus, und habe mir gedacht, das klingt irgendwie cool, weil die hatte nämlich eben erzählt von diesem, du suchst dir halt irgendwie ein Thema raus und dann gestaltest du das irgendwie und präsentierst das, ne? Also entweder Text oder Audio oder Video. Und da habe ich irgendwie gemerkt, na cool, irgendwie ist es ja dann doch meins, weil ich habe, in meinem Kopf waren immer Journalisten, Journalist ist gleich so Tagesschausprecher. So, das war für mich der Begriff Journalist, so. Das ist so Endlevel. Aber es ist eigentlich viel breiter und viel auch Sportjournalismus. Und da gehört ja alles noch auch Satire ist journalistisch. Also da gibt es super viele Bereiche und auch super viele Formate. Es ist ja nicht nur Fernsehen, sondern eben auch mittlerweile Social Media. Und dann bin ich darauf gestoßen und das gibt's halt bei mir hier um die Ecke. Ja, irgendwie habe ich das einfach mal angefangen, damit ich halt irgendwas anfange. Und dann habe ich Gefallen daran gefunden. Und dann bin ich ja wieder darauf gekommen, dass mein Opa tatsächlich ein richtig bekannter Journalist auch war.
Oh, das wusste ich nicht.
Ja. Witzig. Der hat, es gibt eine Sendung, die heißt Plus Minus.
Mhm.
Und die hat er, der kommt aus dem Saarland, im saarländischen Rundfunk, hat der die mitgegründet und hat die auch moderiert. Und da gibt's auch noch alte Videos von ihm, wie er da sitzt in so einer, wie Tagesschau sieht es quasi aus, ja.
Ja, interessant. Also quasi liegt's dir
ja,
schon im Blut.
Es liegt schon in den Genen irgendwie. Also so bin ich dazu gekommen, so.
Ja, aber wir haben jetzt ganz oft schon das Wort Journalismus gehört. Aber was ist denn guter Journalismus für dich?
Alter, Jenny.
Die Hammerfrage.
Guter Journalismus für mich. Was ein ganz umstrittenes Thema ist, ist ja Meinung. Also in journalistischen Beiträgen hat Meinung ja eigentlich, so wurde uns das im Studiengang auf jeden Fall beigebracht, nichts zu suchen. Es sei denn, es ist ein Meinungsbeitrag oder es ist ein Kommentar. Dann darfst du ein Meinungsstück abgeben. Aber normalerweise, wenn du so eine normale Nachricht raushaust oder so, soll das ja immer so neutral wie möglich sein. Also, dass man keine Position einnimmt, wie jetzt bei einer PR, ne? Dass du ganz klar die Firma vertrittst oder so, sondern dass du eigentlich immer, also auch Schleichwerbung oder so, hat da eigentlich keinen Platz, so. Und generell deine eigene Meinung, also das ist ja, du hast es mit Menschen zu tun, zum Glück, ne? Also deine Nachrichten werden nicht von der KI gemacht. Und dann fließt da irgendwie natürlich schon deine Meinung immer mit rein, mit welche Beiträge du auswählst und wie du sie erzählst. Und für mich ist guter Journalismus, dass du eigentlich immer versuchst, beide Seiten zu zeigen und dich wirklich so neutral wie möglich zu positionieren.
Kurzer Einschub, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Journalismus ist die unabhängige Berichterstattung. Es geht darum, zu hinterfragen, zu recherchieren und einzuordnen mit einem einzigen Auftraggeber, der Öffentlichkeit. Guter Journalismus ist kritisch, sachlich, nicht werbend und orientiert an Wahrheit, Relevanz und Transparenz. Hingegen passiert Public Relation, also PR, im Auftrag einer Organisation bzw. eines Unternehmens. Aber das heißt nicht automatisch Werbung, denn gute PR will Vertrauen aufbauen, ein Image pflegen und Informationen vermitteln, aber eben gesteuert. Beim Marketing geht es um Verkaufen, um Reichweite, um Sichtbarkeit und Emotionen. Marketing will aktiv Nachfrage schaffen mit starken Bildern, kurzen Botschaften und einer klaren Wirkung. Es ist visuell, schnell, emotional und performanceorientiert und vor allem zielgerichtet auf den Umsatz.
Ja, genau, weil das ist halt auch so ausschlaggebend. Deswegen spreche ich mich halt auch extrem für Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel aus, weil viele sagen ja immer, ja, ich nutze das alles gar nicht und wir brauchen das, die ganzen Beiträge nicht mehr. Ja, in die Art und Weise quasi, wie viel wir zahlen und wo das alles rein und so untransparent, wie es eigentlich ist, bin ich auch dafür, dass GEZ eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Aber diese Tatsache, dass wir Journalisten irgendwie ein Format haben, wo wir unbezahlt, also ne, nicht gesteuert, sondern dass man nicht von einer Marke jetzt für diesen Beitrag unterstützt wird, sondern man hat sein Geld quasi einfach so und kann dann ganz unabhängig ist da auch ganz wichtig, losgehen und Themen suchen, Leute suchen und alles Mögliche, über alles Mögliche berichten. Und das ist halt ganz wichtig, dass es diesen unabhängigen Journalismus weiterhin gibt und der nicht gesteuert ist. Und das geht eben nur mit, wie jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen.
Aber hast du es denn auch schon mal selbst erlebt, dass das so kollidiert ist, also dass die Bereiche ineinander verschwommen sind? Hast du da ein konkretes Beispiel für?
Bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Glück eben nicht, weil die sind nicht abhängig davon. Aber bei, keine Ahnung, ich war zum Beispiel mal bei damals, habe mein Praktikum gemacht und das ist eine Pferdezeitschrift und die haben ja Hauptgeld mit der Zeitschrift verdient. Dass die gekauft wird und dann natürlich eine andere Haupteinnahmequelle sind die Werbungen, die da verkauft werden. So, und dann verschwimmt das natürlich, wenn du auf einer Seite Tipps und Tricks hast oder diese, weißt du, so Geheimtipps und dann werden die Handschuhe von Marke XY da mal untergebracht als Geheimtipps. So, also wenn ich als Journalistin nicht abhängig von dem Geld bin von anderen, dann kann ich da ganz, ganz offen zu jeder Marke sagen, ja, das ist gut, das ist nicht gut, da gefällt mir das. Aber sobald du halt eben in diesem Zusammenspiel bist, ich verdiene jetzt mein Brot mit dem Geld, oder diese Zeitschrift existiert nur wegen diesen ganzen Werbungen, die wir da schalten. Das ist genauso wie bei Influencern und Social Media. Das funktioniert alles nur, solange da Geld reinkommt. So, und deswegen habe ich eben den Luxus, dass ich gerade meinen Hauptverdienst bei den Öffentlich-Rechtlichen habe. Aber zum Beispiel mit meinem eigenen Podcast merke ich, gut, wenn ich da keine Werbung schalten kann, bringt mir das gar nichts. Und da war es halt dann eben auch so, wenn du Werbung schaltest, und dann musst du den natürlich auch dementsprechend entgegenkommen. So. Und unabhängig kannst du dann auch nicht mehr bleiben, sondern musst du halt schon mal sagen, ja, das sind die besten Handschuhe. Ob es die besten Handschuhe sind oder nicht.
Also würdest du zum Beispiel deinen Podcast eher in einer Marketing-PR-Richtung einordnen?
Ja. Es war ja tatsächlich, dieser Podcast von mir war mein...
Ganz kurz, um welchen Podcast geht's denn hier überhaupt?
Ja, es geht um Ryder's Deep Talk. Das war meine Bachelor-Abschlussarbeit tatsächlich für mein Studium Online-Journalismus. Das war ein Hammer-Ergebnis. Also ich hatte am Ende eine Note von 1,2 und es kam auch richtig gut an. Und die Zahlen sind auch richtig durch die Decke gegangen. Ich hatte die erste Folge mit meinem Bruder zusammen gemacht und die war richtig persönlich so. Und dann musste ich die auch verteidigen natürlich, meinen Podcast und meine Arbeit dahinter. Und dann wurde ich nämlich auch genau diese Fragen gestellt, von wegen, was ist daran denn jetzt eigentlich Journalismus? Also es gibt ja viele Arten von Journalismus, auch kritischer Journalismus, investigativ und Porträt ist ja auch eine Art von einem journalistischen Beitrag. Und ich habe dann halt quasi so argumentiert, ja, in erster Linie ist es ein Porträt, was ich über die Reiter eben dadurch mache, ne, weil man porträtiert deren Lebensweg und deren Ansichten. Aber es ist ja schon alles sehr verschönigt. Also ich stelle wenig kritische Fragen in dem Podcast, weil ich einfach noch nicht in der Position bin und mich das damals auch noch nicht getraut habe, weil damit es ist immer kritische Fragen immer unangenehm, wichtig, aber unangenehm. Und dann ist es ein ganz schwieriges Zwischenspiel zwischen ja, ich werde dir auch kritische Fragen stellen, aber dann keine Ahnung, ob der nächste Reiter dann überhaupt noch zusagen wird.
Okay, ja.
So, deswegen PR ist immer schöner. Schöne Fragen, schöne Bilder, ist immer schöner, ja. Aber es bringt einen ja nicht immer weiter. So, und dann wurde ich halt auch gefragt, ja, und kommen da auch mal kritische Fragen oder Themen, die du ansprichst? Und dann hatte ich so begründet, ja, ich muss mir natürlich erstmal ein Vertrauen aufbauen und dann stelle ich kritische Fragen. So, inzwischen bin ich halt so weit, dass ich gemerkt habe, das ist unrealistisch. Also ich mache das halt jetzt alles alleine und keine Ahnung, da steckt halt so viel Arbeit drinne und es ist so schwierig, andere Reiter zu bekommen. Und wenn du dann halt quasi die Kritische bist, so, dann sagt dir keiner mehr zu. Also ja. Je nachdem, was für ein Medium du bist und wenn ich jetzt halt einfach ein einzelnes Mädchen bin, was einen Podcast macht und dann spricht sich rum quasi, ja, die stellt schon richtig kritische Fragen. Dann kannst du es Journalismus nennen, aber dann kriegst du keinen Sportler mehr. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Zwischenmaß, aber du musst die Fragen eigentlich stellen.
Einmal das und auf der anderen Seite, es ist ein Medium, es ist aber auch ein Job. Ich glaube, ein Ziel von dir ist es, wenn ich das jetzt mal so sehe, aus meiner Perspektive, ist es, langfristig auch mal Geld zu verdienen mit dem Podcast.
Eigentlich schon, ja.
Aber wie sieht's denn da aus?
Ich bin ganz schlecht im Marketing.
Also ich kenne hier so eine Agentur. Viel Spaß. Ist es denn dann noch journalistisch, wenn du das monetarisierst? Kann das noch journalistisch sein?
Ja, das ist die große Frage, ne? Deswegen meine ich ja, also es ist halt ein Unterschied jetzt bei mir im Podcast, spreche ich ja über den Lebensweg von Reitern. So. Also das ist eigentlich so die Hauptthematik in dieser Stunde, der wir reden. Und wenn jetzt davor, keine Ahnung, Werbung über ein Zusatzprodukt kommt, dann verschleiert das ja nicht die komplette Folge. Weißt du, was ich meine? Ja. Also meine Fragen und mein Interview, mein Gespräch ist ja losgelöst ja jetzt von dieser Werbung, mit der ich Geld verdiene. Am liebsten nehme ich natürlich immer ein Produkt, was der Reiter sowieso schon irgendwie benutzt, wo er gesponsert wird und davon selber überzeugt ist, weil dann ist es so, es sollte, also damit fühle ich mich immer am wohlsten, deswegen, ich sage immer, ich bin eher auch Journalistin als Influencerin, so auf meinem Social-Media-Kanal zum Beispiel, weil ich immer will, dass man das wirklich von sich aus sowieso schon vertritt und dann halt Werbung macht, so. Und man würde auch unbezahlte Werbung darüber machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Das finde ich halt einen ganz, ganz großen Unterschied.
Ja,
aber
ja.
Es ist halt auch leider in der Theorie möglich, aber in der Praxis geht das nicht immer.
Absolut. Und du kommst ja privat aus einer Reiterfamilie und hast dein ganzes Leben mit Pferden verbracht und bist natürlich auch super connected in der Reitsportbranche. Wie ist es denn da für dich? Hast du da den nötigen Abstand zu den Reitern, die du interviewst?
Gute Frage. Also meine erste Folge habe ich ja mit Jerome, meinem Bruder, aufgenommen. Und da habe ich eigentlich gar keine Distanz. Das macht es mir oft schwierig, weil, schwierig, wenn ich jetzt journalistisch über ihn berichten muss oder so.
Mhm.
Dann geht einfach Unabhängigkeit nicht. Das gehört auch damit dazu. Aber ich habe das tatsächlich gelernt. Und Falle meines Podcasts ist immer so eine, wenn du die Leute kennst ein bisschen, dann kannst du noch tiefer reingehen. Also für mich ist aktuell von Vorteil, deswegen habe ich so viele Vielseitigkeitsreiter, weil ich die sowieso schon kenne. Ich habe da einen großen Vorteil, jetzt in dem Format, aber ich weiß, was du meinst, wenn ich zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, auch über den Kanal, die mit den Pferden mal ein unangenehmes Thema ansprechen muss und zum Beispiel auch über die Vielseitigkeit generell. Weißt du, das ist ja auch mein inneres...
Wie deine Familie.
Ja, wie meine Familie, so, weißt du?
Ja.
Wenn du darüber sprechen musst und auch mal zugeben musst, ja, auch da laufen Dinge falsch oder nicht perfekt. Und am liebsten, das Gespräch kennen wir alle, wenn ganz verschiedene Leute am Tisch sitzen, dann wird immer auf den Finger am liebsten auf die anderen. Wenn ganz viele Sportreiter an einem Tisch sitzen, dann wird nur über die Freizeitreiter der Finger gehalten, weißt du?
Mhm.
Und genau andersrum. Und wenn du da dann halt so drin sitzt, ich habe die Fähigkeit mittlerweile entwickelt, auch zu sagen, nee, bei uns, bei mir läuft auch nicht alles perfekt. Und dann werde ich immer noch gebasht teilweise, wo ich dann immer wieder, weiß ich nicht, mich halt rechtfertigen muss und auf wenig Verständnis komme. Aber das ist immer so, ist normal in der Gesellschaft, glaube ich.
Gibt's denn eigentlich auch Situationen, die du mitbekommen hast, wo sich die PR als Journalismus tarnen möchte?
Weiß ich gar nicht, die Grenzen, die verschwimmen da ja so doll, also gerade auch jetzt so mit diesen ganzen Formaten, Social Media, Influencer, Journalist, also Journalist kann sich ja jeder nennen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist kein geschützter Begriff, ich hätte es auch nicht studieren müssen, um jetzt hier sitzen zu können und zu sagen, ich bin Journalistin. Also theoretisch kann sich jeder Journalist nennen. Du könntest dich jetzt auch, du könntest jetzt eine Webseite...
Cool, ich werde jetzt Journalistin.
Du kannst jetzt eine Webseite machen, kannst Artikel schreiben und kannst sagen, ich agiere als Journalistin. Klar.
Wäre doch mal ein neues Projekt.
Deswegen, also, und dann kannst du halt auch als PR, ne, du hast die ganzen Kontakte, kannst du einen Blog jetzt machen und es ist ja nichts anderes als Influencer.
Ja,
wenn du als Influencer Beiträge umsetzt und die keine Werbung beinhalten, dann ist das auch eine Art von journalistischem Beitrag. Würde ich jetzt mal so einfach in den Raum setzen.
Ja, was denkst du, was macht es mit der Glaubwürdigkeit in den Medien, dass die Grenzen da so verschwimmen?
Ja, ist ganz schwierig. Ich steck selber dahinter, ja. Ich war auch schon im Radio, hab da ein halbes Jahr Praktikum gemacht und ich weiß selber mittlerweile, alles, was ich höre, das ist alles Fake. Also, ich meine jetzt so, wenn du eine Straßenumfrage hörst.
Ja.
Ja, das stimmt nicht alles 100%. Weißt du, wenn du mal an einem Tag halt nur zwei scheiß Stimmen einfangen konntest, die einfach nur stotternd irgendwas gesagt haben, ja, dann rufst du deine Freundin an und gehst drei Ecken weiter und dann spricht die dir schnell mal einen Ton ein, der in deinem Kopf Sinn macht und dann wird es in den Beitrag eingearbeitet. Das ist nicht immer so, aber das gibt's so. Und wenn du dann auf der anderen Seite mal standest, dann siehst du die Dinge auch direkt ganz anders. Also glaube auch nicht allem und ich würde es auch jedem so sagen, dass man, was man in den Medien sieht, gerade jetzt auch mit KI. Oh, so schlimm. Ich sehe ein Bild und ich bin erstmal skeptisch. Video. Ich bin erstmal skeptisch. Also ich habe da selber wirklich durch meine Arbeit im Journalismus auf Social Media auch gelernt, erstmal skeptisch sein, alles hinterfragen und ganz vorsichtig. Auch niemals in die Kommentare gehen und dann Es sei denn, du wirst danach gefragt und keine Ahnung was, einfach deine ungefilterte Meinung oder Beleidigung oder so raushauen. Immer, immer erstmal Ruhe bewahren, einen Schritt zurückgehen. So.
Du sagst jetzt schon hinterfragen, also fängst du auch an, Artikel selber zu hinterfragen und versuchst du da auch für dich eine Grenze zu ziehen? Also versuchst du das wirklich für dich einzuordnen oder hast du da einfach mittlerweile so ein Gefühl entwickelt, wenn du jetzt durch Instagram scrollst, dass du dir denkst, ah ja, okay, hier, ah ja, das ist Werbung, das ist bezahlt. Oder wie ist es für dich, wenn du durch Instagram scrollst?
Ich habe da so eine Skepsis, die ist irgendwie schon so in mir drin. Also wenn ich jetzt Influencer sehe, die Werbung machen, so sehr aktiv, immer und immer wieder für etwas, dann weiß ich, also weißt du, dann ist immer in meinem Hinterkopf, naja, die werden dafür bezahlt. So, die werden dafür bezahlt, dass sie sagen, dass das geil ist. Ich hatte auch schon Werbung, wo ich gedacht habe, naja, ich würde jetzt eigentlich mal gerne meine ungefilterte Meinung dazu sagen. Dann wurde ich aber in dem Moment bezahlt und dann, naja, haust es halt so raus, so. So, es ist jetzt nicht direkt falsch, was du sagst, aber dass jetzt der und der Punkt nicht gut ist, den erwähnst du halt dann mal schnell nicht. Deswegen so blind drauf vertrauen würde ich nicht. Und ich kenne es auch ganz, ganz oft, dass auch bei mir, wenn ich jetzt mal hier kurz unbezahlte Werbung machen kann, Olimond bin ich sehr überzeugt von. Und die Leute, das ist auch die einzige Werbung, die ich bei mir auf meinem Kanal eigentlich so mache, und die Leute schreiben mir dann immer, und das mache ich meistens auch bei Influencer-Produkten, ist das wirklich so gut? Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du deine irgendwelche Influencer-Freunde, die du hast, dann ein Produkt findest du eigentlich gut, wie so Emma-Matratzen zum Beispiel auch. Ich habe ganz oft drüber nachgedacht. Und dann frage ich aber auch, weil wenn ich die kenne, sind die wirklich so gut oder musst du es sagen? Weißt du? Nochmal so einfach hintenher nochmal nachfragen.
Aber wir arbeiten ja in der Branche, ne? Wir sind sensibel dafür, wir erkennen Werbung. Aber wie ist es denn jetzt für die Otto-Normalverbraucher im Reitsport? Wie können die denn solche Sachen besser erkennen?
Naja, also ich bin, wie gesagt, ich bin immer skeptisch, wenn Werbung so abgefrühstückt wird. Weißt du, so, ja, also wenn darüber gesprochen wird und man sieht es nicht. Also werde ich hellhörig, wenn ich Ergebnisse sehe und es nicht gesagt bekomme, ne?
Also Taten vor Versprechen quasi. Genau. Also man muss da einfach wirklich so ein bisschen, sensibel werden und auch drauf achten, woher kommen die Empfehlungen? Werden jetzt bestimmte Produkte empfohlen? Oder wird ein Thema auch kritisch hinterfragt? Werden da vielleicht auch die Nachteile aufgezählt? Solche Fragen muss man sich einfach immer wieder stellen, sowohl auf Social Media als auch in Magazinen. Weil auch in Magazinen, wo vermeintlich journalistische Texte präsentiert werden, geschrieben werden. Ich hatte vorhin das Beispiel mit einem Asthma-Artikel. Also es kann ja auch einen Artikel geben über die Gesundheit des Pferdes und da wird über die Lunge gesprochen, über bestimmte Studien, über die Theorie und die kann dann natürlich auch so ausgelegt werden, dass es auf den neuesten Inhalator jetzt am besten passt.
Ja.
Also, ne, man.
Aber es kann ja auch sein, dass es stimmt, ne? Also, wenn jetzt in diesem Artikel erzählt wird, dass ein Pferd mega gesund geworden ist aufgrund dieses Inhalators, so, dann bin ich jetzt nicht mehr erst, die lügen alle. Das kann nicht sein. Das ist nicht so. Aber es ist halt quasi immer so ein bisschen, wenn jetzt mehrere Leute das erzählen, dann ist es für mich schon ein bisschen glaubwürdiger. Aber ich habe trotzdem im Hinterkopf immer noch die, also ich würde nicht blind dann quasi alles da drauf setzen. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Man muss es natürlich prüfen. Aber gerade bei so einem Artikel, ne, werden dann vielleicht auch 5 tolle Beispiele genommen. Aber es wird vielleicht nicht unbedingt das Negative aufgezeigt. Was ist vielleicht schlecht an dem Inhalator? Was könnte zu Kontraindikationen führen? Diese kritische Hinterfragung fehlt manchmal.
Genau. Und das ist Journalismus.
Genau.
Und daran erkennst du es. Wenn Dinge auch mal realistisch gesehen werden.
Absolut. Ich finde übrigens sehr gut, dass wir hier selber auch nochmal Themen aufschlüsseln, die für uns alltäglich sind, weil manchmal macht man sich auch nicht genug Gedanken darüber. Aber ich möchte jetzt nochmal zum Thema Reitsport kommen. Gibt es Themen für dich, über die im Reitsport zu wenig geredet wird, weil sie unbequem sind?
Klar. Ja, ganz, ganz viele. Ja, guck, ich mag selber auch nicht darüber zu sprechen. Und da ist so, da ist mein Zwiespalt.
Ja.
Weil zum Beispiel in meiner Redaktion, die mit den Pferden jetzt, sind auch ganz viele überhaupt nicht im Reitsport so unterwegs und haben dazu schon mal eine gewisse Distanz, ne? Also wenn du nicht aus dem Reitsport kommst und also jedes Wochenende auf dem Turnier bist, dann hast du einfach eine riesen Distanz dazu. Du kennst die Leute eigentlich gar nicht richtig, die kennen dich auch nicht. Und dann kannst du da ganz anders drüber berichten, wie wenn du nächstes Wochenende dahin gehst und da sind deine Freunde, es ist dein Leben und du bist da fast näher an der PR als an der, ich stehe auf der anderen Seite, Journalismus und beleuchte einfach mal alle Punkte. Heißt ja nicht, das ist immer ein ganz großer Unterschied. Das heißt nicht, dass du alles Negative rausholst und dagegen bist. Also nicht, Journalismus heißt nicht, du stellst dich auf die andere Seite und bist gegen das Thema, aber du sagst, das gibt es auch. Ja, also es ist immer, das ist das Problem und das ist eine Lösung. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Lösungsorientierter Journalismus. Da bin ich immer für. Also ich bin dafür, Probleme müssen angesprochen werden, die es im Reitsport gibt. Also da kann ich natürlich jetzt ganz, ganz viele aufzählen. Ne? Es ist ja nicht nur beim Sport, es ist beim Freizeit. Es gibt überall Probleme. Es gibt Probleme bei der Haltung. So, wir hatten jetzt zum Beispiel wieder, ich war vor ein paar Wochen bei Momo Equestrian, bei Michelle Buchholz zu Hause. Habe mit ihr zum einen Podcast aufgenommen und zum anderen habe ich ein Wochenende gemacht für die mit den Pferden, was jetzt letztens online gegangen ist. Und da ging es auch um das Thema Pferdehaltung, dass sie da ganz, ganz viel Wert drauf legt. Und sie sagt aber auch, es ist ein Riesenproblem, zum Beispiel als sie Immobilie gesucht haben, es total viele Immobilien gibt, die überhaupt gar kein Land dazu haben. Also die haben einen Stall mit, da kannst du 20 Pferde hinstellen, aber du haben halt vielleicht einen halben Hektar Platz, um da diese 20 Pferde Auslauf geben zu können. Und da hat sie eben einfach gesagt, hier für mich ist es wirklich ein ganz klares No-Go, wenn die zu wenig Auslauf haben. 2 Stunden Auslauf ist für sie ein No-Go. So, das war ihre Meinung. Die habe ich so versucht einzuordnen und zu sagen, hier, das ist die Meinung. Wie seht ihr das? Und dann ging es halt auch wieder quasi direkt los. Von wegen, soll das jetzt heißen, dass wir in Ballungsgebieten alle Pferde verbieten sollen oder sollen wir sie jetzt alle laufen lassen oder was? Denken wir so, nee, es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Mhm. Also das kannst du ja einfach so feststehen lassen, Pferde brauchen Auslauf. Das ist ein Problem. Ob du es gelöst bekommst oder nicht, der eine besser, der andere schlechter, aber du kannst das Problem nochmal ansprechen, weil sonst löst du es auch nicht.
Ja, und hier sind wir auch, ne, dabei ist es unbequem.
Es also ist man unbequem,
man möchte
ja
darüber nicht sprechen, man möchte es vielleicht auch unter den Tisch fallen lassen, aber ja.
Aber es ist nur unbequem für die, die es nicht erfüllen können in dem Moment.
Stimmt, absolut.
Weißt du? Also ich kann das verstehen, deswegen, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Dressursport rausnehmen und dann fangen wir an, darüber zu diskutieren, was für Probleme es dort gibt. Ja, mir ist das völlig egal, ich komme nicht aus dem Dressursport so.
Ja.
Klar kann ich dann im Hinterkopf haben, okay, wenn der ganze Reitsport abgesetzt wird, dann ist es auch nicht mehr olympisch, dann gibt's keine Förderung mehr und dann gibt's den Reitsport vielleicht gar nicht mehr. So, dann würde ich mich vielleicht auch nicht dagegen positionieren. Aber es ist halt schon dieser Punkt, für die es in dem Moment bequem sind, die rennen auf die andere Seite und sagen, nee, hier gibt's keine Probleme.
Genau.
Und das finde ich ein Problem.
Und hier, also wenn man dieses ganze Unbequeme ansprechen möchte, auch die negativen Seiten im Reitsport aufzeigen möchte, einfach weil man journalistisch arbeitet und jetzt in deinem Fall du auch sehr lösungsorientiert denkst, trifft man ja aber auch immer wieder auf Gegner.
Mhm.
Aber das zieht ja auch so ein bisschen das komplette Image im Reitsport runter.
Das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst, weil ich Image, was spricht denn Image? Image ist PR-Arbeit und nicht Journalistenarbeit.
Richtig, genau.
Genau. Und wenn die Leute zu mir als Journalistin sagen, du machst den Reitsport kaputt mit deinen Berichten, denke ich mir immer so, ist ja nicht so, dass ich die Wahrheit hier verdrehe oder Fake News raushaue, sondern es passiert. Und ich stelle einfach nur die Realität dar. Also das ist halt immer so, ich bin nicht für das Image des Reitsports zuständig als Journalistin. Das machen die Reitsportler, die Freizeitreiter alle, ganz alleine. Und wenn Bilder entstehen, dann habe ich nicht diese Bilder entstehen lassen und bin hingegangen, habe gesagt, mach das so und so, sondern das haben die ganz alleine gemacht. Von mir aus die PR-Leute von dem Reitsport, wie jetzt zum Beispiel die FN oder die international die FEI, die sind für die PR-Arbeit des Reitsports zuständig, aber nicht wir Journalisten drumherum.
Und das, finde ich, ist einer der wichtigsten Abgrenzungen
ja
heutzutage. Gerade weil unter vielen Social-Media-Postings solche Kommentare kommen und die auch vermehrt kommen und es immer heißt, hey, dieses und jenes macht das Image des Reitsports kaputt. Aber hier hinterfrage ich auch, wie wäre es denn, hätten wir diese ganzen Hinterfragungen nicht? Wie wäre es denn, hätten wir den Journalismus nicht? Und ja, würden
alles verweichlichen.
Genau, würden nicht auch mal die negativen Seiten aufgezeigt bekommen.
Weil, wären wir dann an dem Punkt, wo wir jetzt sind?
Genau.
Ich glaube nicht. Ich glaube
auch nicht.
Es ist absolut positiv. Es hat sich sehr viel gewandelt, finde ich, in den letzten Jahren. Weil ich merke das alleine schon, ich bin ja schon seit vielen Jahren auf internationalen Turnieren unterwegs, ob Springen, Dressur, Vielseitigkeit. Und ich habe allein dieser Punkt, dass jeder Dussel mit dem Handy an einem Abreiteplatz stehen kann, ein Video machen kann, es veröffentlichen kann und das nicht schlecht dastehen lassen kann, sondern einfach nur Momentaufnahmen machen kann. Jeder Sportler weiß das. Und ich habe so das Gefühl, der ein oder andere, der vielleicht vor ein paar Jahren noch mal ein bisschen tiefer eingestellt hätte, der macht es jetzt heute nicht mehr. Oder schaut mal nach rechts und links. Und wenigstens, wenn er dort nach rechts und links guckt und das in Anführungsstrichen sein lässt, ne? Wir reden da auch nicht von der Mehrheit und nicht von allen. Es geht um wirklich Einzelfälle. Dann, ja, haben wir schon, finde ich persönlich, einen großen Schritt erreicht.
Ja, und das ist ja auch, trägt ja auch zur Weiterentwicklung der gesamten Branche bei. Also Journalismus soll ja auch nicht nur unterhalten, sondern das ist ja für uns alle ein Prozess. Also die komplette Branche entwickelt sich ja durch Journalismus.
Das hast du schön gesagt, Jenny. Das sieht nicht jeder so. Das ist, wie ich gerade sage, weil eigentlich müsstest du jetzt auf der anderen Seite stehen. Eigentlich müsstest du mir jetzt sagen, also du bist ja die PR. Die PR-Tante hier.
Du hast recht, ja.
Also du müsstest ja eigentlich sagen, dass es den Reitsport kaputt macht.
Nein, absolut nicht. Und da spreche ich auch aus einer relativ neutralen Perspektive. Mir ist natürlich bewusst, was PR kann und mit welcher Stärke PR auch und auch Marketing, wir reden heute sehr viel über PR, Marketing zählt ja auch da, es zählt nicht mit rein. Ich muss es nachher unbedingt nochmal definieren. Vielleicht auch für mich definieren. Aber ja, ich weiß natürlich, was für Gelder fließen. Ich weiß natürlich, was im Hintergrund besprochen wird. Und ich weiß auch, mit welcher Intention in Artikel, in Postings, in Social Media reingegangen wird. Ich weiß, wie die Briefings an Influencer aussehen. Also ich kenne einfach die positiven und negativen Seiten von PR. Und ich möchte PR überhaupt nicht schlecht reden, weil es ist nichts Schlechtes. Es ist einfach ein Kommunikationsinstrument.
Ja.
Und das ist ein Instrument wie eine Kamera, wie ein Handy. Man muss es halt lernen, gut zu verwenden und richtig zu verwenden. Und hier sind wir auch wieder bei den ganzen Kennzeichnungspflichten. PR muss auch gekennzeichnet sein. Es ist ja theoretisch auch Pflicht. Also beispielsweise bei einem Influencer-Posting muss dabei stehen, dass es jetzt Werbung ist.
So wie du es jetzt gerade sagst, kann ich sehr nachvollziehen, weil ich bin ja eben in dieser Doppelrolle. Also zum einen bin ich ja PR zum Beispiel für meinen Bruder. Mein Bruder als Sportler vertrete ich auf Social Media und versuche ihn und seine Werbepartner so gut wie möglich darzustellen. Das ist meine eine Rolle, die ich habe. Und auf der anderen Seite bin ich Journalistin und habe ja eben quasi nicht dieses, dass ich Werbung unterbringe und dass ich alles verschönige. Und wenn ich dann zum Beispiel auf den Europameisterschaften, wie ich jetzt letztens war, da war ich als Pflegerin von meinem Bruder mit. So, in erster Linie war ich Pflegerin, war ich Social-Media-Tante von ihm und zeigt dann natürlich nur die schönen Momente. So, eigentlich sind es auch nur schöne Momente. Aber es gibt ja immer, also ich habe dann halt einfach immer so einen Trigger, weil ich durch unseren Kanal auch weiß, was Leute alles aufregen kann. Wir hatten jetzt die Frage kam sehr oft, warum alles immer so hektisch nach dem Gelände ist. Und dann habe ich im Nachgang eben einen journalistischen Beitrag darüber gemacht, wo ich erzählt habe, warum das immer alles so hektisch abläuft, dass man den Sattel so schnell runter macht, die Gamaschen und dann das Pferd anfängt zu kühlen und dann so schnell und laufen tut die ganze Zeit weiter und gefühlt läuft alles immer so schnell und alle sind immer so, Alter, warum macht ihr das mit den Pferden und keine Ahnung was? So, und dann bin ich da eben in dieser Zwischenrolle so, boah, okay, ich versuche den Leuten das jetzt zu erklären, aber eigentlich so vorsichtig wie möglich, damit mein Sport eigentlich so wenig wie möglich angegriffen wird. Und ich denke dann eigentlich, okay, jetzt habe ich so ein richtig gutes Mittelmaß gefunden Und die Leute finden trotzdem noch was. Die Leute regen sich trotzdem auf und erzählen dir trotzdem danach immer wieder. Also auch wenn du dich versuchst, es zu erklären, die Zeit zu nehmen. Wir sind alle Tierquäler. Und warum macht man das überhaupt, wenn das Pferd danach heiß wird? Wenn ihr schon wisst, dass das für die Pferde anstrengend ist, warum macht ihr das denn? Und dann in dem Moment vertrete ich in den Kommentaren schon irgendwie die PR für den Vielseitigkeitssport. Ich versuche das zu erklären und gehe dann nicht auf die andere Seite. Also, weißt du, es gibt immer zwei Rollen, die du dann einnehmen kannst in dem Moment. Und unbewusst nehme ich dann natürlich die Vielseitigkeits-PR-Rolle dann ein. Ich verschönige es nicht, aber ich versuche schon, es dann auch nicht schlecht zu reden, ne?
Weil du ja auch für das Thema brennst.
Ja, genau.
Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, lösungsorientiert arbeiten. Und das ist ja in dem Fall deine Lösung.
Ja, meine Lösung, ja genau. Aber für viele andere dann irgendwie nicht. Und dann verzweifelst du auch ganz schnell.
Das ist, finde ich, auch wieder eine Grenze, wo es super schwierig ist zu differenzieren. Und wo man, glaube ich, auch nicht klar differenzieren kann und muss. Hier hilft nur der Menschenverstand.
Genau, es hilft nur der Menschenverstand. Und der Vorteil ist einfach, bei dir, so wie bei mir, wir kennen den Background und können Dinge ganz anders einordnen. Deswegen fand ich deine Podcast-Folge zum Beispiel auch total interessant hier. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch unbedingt an hier bei Jumpin' Talks. Wo du eben erzählt hast, was du als Fotografin, als andere Dienstleisterin einfach im Reitsport erlebt hast, mit, dass du auch schon Bilder retuschieren musstest, weil es gewünscht war und keine Ahnung, alles Mögliche. Das sind Erfahrungen, die du gemacht hast und aufgrund dessen Erfahrung urteilst du über andere Situationen. So, zum Beispiel über den Westernsport habe ich keine Ahnung. Ich habe aber auch eine negative Meinung eigentlich zu dem einen oder anderen. Ich urteile aber eigentlich nicht, weil ich da zu wenig drin bin und es nicht einordnen kann.
Ja.
Weißt du? Du kannst die Situation nicht einordnen, weil du keine umfassende Erfahrung gemacht hast. Und den schwierigen Punkt, den ich halt in dem Moment finde, sich so schnell immer ein Urteil zu bilden, obwohl du sehr wenig Hintergrundwissen hast. Das finde ich immer das Problem an dem Ganzen. Gar nicht, dass du eine Meinung hast, sondern dass du urteilst und sagst, so ist es und nicht anders.
Findest du bei journalistischen Beiträgen, dass vor allem die negativen Kommentare auch überwiegen? Okay.
Das ist ganz ganz großes Phänomen, ist zum Beispiel Isabel Wert. An zwei Tagen werden zwei Beiträge von ihr veröffentlicht. Ach, ganz egal, was für ein Thema. Und es ist auch meistens themenunabhängig. Die Leute sehen das Gesicht, lesen den Namen, sind getriggert. Gerade im Reitsport, ne? Und dann versammeln sich alle positiven Kommentare. Ich bin schon Fan seit 1980 und ich habe sie schon damals im Fernsehen gesehen und ich liebe alles an ihr. Und dann versammeln sich da alle ihre größten Fans schon seit 20 Jahren. Und dann der nächsten Tag machst du genau so einen schönen Post eigentlich über sie. Und dann, wenn die ersten 5 Kommentare negativ sind, und dann versammeln sich alle Negativen drunter. Also die verjagen, das ist immer so ein bisschen, die verjagen dann quasi immer die andere Gruppe. Das kann man wirklich so sagen. Also so habe ich das irgendwie erlebt bei den Beiträgen. So, wenn 5 Negative sind, dann kommentiere ich darunter auch nicht mehr, was für ein Fan ich bin, weil ich Angst habe, dass diese 5 Mobber, die da drunter sind gerade, oder Hater oder Gegenposition, dass die auf einmal auf mich draufspringen, weißt du? Du machst dich damit natürlich auch sehr verletzlich, weil du bist so anonym, ist man jetzt mittlerweile auch nicht mehr auf Social Media, wenn du so einen Kanal jetzt zum Beispiel wie ich hast, dann ist, wenn ich meine Meinung darunter jetzt teile, dann ist das für mich schon sehr, sehr öffentlich so. Und wenn dann alle Positiven darunter versammelt sind, dann hau ich da gerne mal so ein, ich bin großer Fan drunter, aber wenn halt 5 Negative sind, dann halte ich das für mich, dass ich großer Fan bin.
Das Negative bleibt halt, ne? Also
ja, genau.
Man kennt es ja von sich selber, wenn man mal negative, konstruktive Kritik bekommt, nimmt man sich das sehr oft auch zu Herzen und es bleibt im Gedächtnis.
Komplett.
Und man bekommt vielleicht gleichzeitig 5 positive Kritikpunkte.
Ja,
und
aber dieser eine, der überwiegt alle 20. Ja.
Es ist immer so. Und damit habe ich jetzt auch noch eine allerletzte Frage. Gibt es was, womit du gern aufräumen würdest im Reitsportjournalismus, was du einfach loswerden willst?
Ich glaube, die Leute, die denken immer, dass man sich ganz wenig denkt bei den Beiträgen, dass das immer alles nur schnell und irgendwie und huschen raus und polarisieren und Hauptsache Klicks. Aber man macht sich für jeden, also so ist bei uns auf jeden Fall, für jeden Beitrag, für jeden Satz in diesem Beitrag doppelt und dreifach Überlegungen und hat auch alles schon dreimal umgeworfen und da schauen auch mehrere Leute drauf und auch wir sind nur Menschen und dann kann auch das eine oder andere Wort mal vielleicht ein bisschen falsch formuliert sein und es ist keinem aufgefallen, aber es ist nicht immer alles Clickbaiting und Absicht auf jeden Fall so ja schlimm wie möglich formulieren und es wurde sich viel bei vielen Beiträgen gedacht, ich sage auch nicht bei allem, aber das ist immer so, wenn man den Hintergrund nicht kennt, dann sollte man auch nicht urteilen, aber man kann gerne nachfragen, jederzeit. Ich bin mir sicher, bei jedem Journalisten kannst du in die DMs sliden, kannst du nachfragen, so wie auch zum Beispiel bei uns, lade ich auch immer ein, kannst mich alles fragen, kannst bei unserem Kanal die mit den Pferden immer in die DMs und nachfragen. Also da will ich gerne einladen, dass man da ein bisschen offener ist und da nicht alles verurteilt direkt.
Das war doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Ja. Jetzt haben wir aber noch zwei Premieren in dem Podcast, und zwar unsere Kategorien.
Ach du Heilige.
Okay. Die wir jetzt zum allerersten Mal ansprechen wollen. Daher, wer hat dich diese Woche denn begeistert oder wer ist dir positiv aufgefallen, egal ob Sportler, Influencer oder sogar zu Hause deine Stallkollegen?
Ah. Ja, tatsächlich Momo. Möchte ich echt nochmal herausragend hier ansprechen. Ich war bei ihr zu Hause und es ist halt einfach real so. Das, was du auf allen YouTube-Videos siehst, so ist sie, so ist ihr Mann, so ist alles auf ihrem Hof mit ihren Pferden. Und das liebe ich, wenn ich Dinge im Internet sehe, hatten wir jetzt einfach die ganze Zeit schon von. Und ich gucke dann hinter die Kulissen und es ist genau so und es bestätigt mein Bild. Sie ist wirklich ultra pferdegerecht, ist im Sport unterwegs, im hohen Sport und hat wirklich, sie hat eine tolle Meinung auch zu dem Ganzen, aber sie sagt das nicht nur, sondern sie lebt es. Und das finde ich ultra wertvoll für den Reitsport und das hat mich sehr gefreut, das zu sehen und hat mir auch Hoffnung gegeben, muss ich so sagen. Ja.
Das klingt schön. Nach einer tollen Geschichte, die man ja, glaube ich, auch nachvollziehen kann bei Die mit den Pferden.
Ja, genau.
Die Reihe ist schon online, ne?
Ja, genau. Hat sie über ihr erstes Pferd Rusty, haben wir da einen Beitrag gemacht.
Sehr schön. Und wir haben noch eine zweite Frage. Kuriose, witzige oder überraschende Fakten und News der Woche.
Ach, du Heilige. Also ja, wir machen gerade einen Beitrag darüber. Nicht interessant. Studien haben herausgefunden, dass Gamaschen und Bandagen richtig scheiße sind für die Sehnen, weil die so stark eigentlich erhitzen darunter, dass es und auch noch nachhitzen. Dass es eigentlich leider zu Sehnenschäden eher führt, wie wenn du es weglassen würdest. Das ist ein kurioser Fakt, oder? Und wir machen alle Gamaschen oder Bandagen dran.
Sehr kurioser Fakt, über den man jetzt wahrscheinlich auch direkt ein neues Thema aufmachen könnte.
Ja, könntest du direkt, ja. Also ich bin gespannt, wenn der Beitrag online geht, was da brennt.
Ich würde sagen, bis dahin, danke Lisette für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir konnten wieder sehr
ehrlich,
persönlich,
sehr ehrlich.
Sehr ehrlich, persönlich und auch mit eigener Meinung sprechen. Wir sind ja auch hier keine Professoren, Dozenten oder Doktoren, ja, die sich mit irgendwelchen Definitionen um die Ohren schlagen, sondern sprechen einfach aus der Praxis, aus unserer Erfahrung und aus dem Reitsportalltag. Ja, und damit danke ich dir ganz herzlich.
Ja, danke, dass du hier warst und mir diese unangenehmen Fragen gestellt hast. Einer muss es tun.
Ja, ich
Einer
bin jetzt Hobbyjournalistin. Ja. Ich finde das richtig cool.
Hast du was gelernt? Also das war jetzt journalistisch von dir.
Wow.
Klasse.
Und damit bis dahin.
Tschüss.